Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 274, dem 274. Podcast von dvdnarr.com. Ich bin Stefan. Wolfgang ist immer noch im wohlverdienten Urlaub, aber mit mir am Mikrofon ist, wie beim letzten Mal,
der Andreas. Hallo.
Genau, heute machen wir zu zweit nochmals. Beim nächsten Mal dürfte der Wolfgang wieder zurück sein und dann sind wir wieder vollzählig. Oder ich bin weg und die beiden anderen machen. Ihr werdet sehen und ich werde es auch erfahren. Aber wir machen wie gewohnt weiter, beziehungsweise fangen erstmal an. Und zwar mit ein paar Trailer, habe ich zusammengesucht. Und der erste ist Milli and Kicks, bisschen musikorientiert. Andreas, dein Stil?
Ja, irgendwo schon, fand ich ganz nett. Ist zwar laut Beschreibung so ein bisschen Rom-Com-mäßig, aber das so mit diesem Musikgenre und ja, so von der Erzählart her, fand ich es zumindest interessant und auch von der Optik her ganz nett. Indie ist immer so schwierig, was denn da drunter fällt für den Regisseur oder der das macht, ist ja auch eigentlich ein breites Gebiet. Und da kommt es natürlich auch sehr darauf an, was sie sich für Titel ausgesucht haben vom Soundtrack. Aber es ist auf jeden Fall, was ich mir vorstellen könnte, anzuschauen.
Ja, durchaus auch. Also auch ich bin ja nicht so der Rom-Com-Fan, aber mich hat auch so dieser Musik-Angle so ein bisschen packen können, so dieses Indie-Musik damalige Zeit. Also es spielt ja nicht in der Gegenwart, so wie ich das rausgesehen habe, sondern ein bisschen früher.
Ne? Ja.
Ich weiß zwar nicht das Jahr, aber so dieses, ja, in der Seattle-Ecke, nur etwas nördlicher in Kanada spielt es ja, der Montreal, von der Musik her. Wie du selbst sagst, kommt es drauf an, aber vom Stil her würde es schon bei mir passen. Ja, kann man im Auge behalten, würde ich auch sagen. Das ist jetzt kein Film, den ich jetzt aktiv mir, glaube ich, raussuchen würde, aber bei Gelegenheit könnte man mal reinschauen.
Ja.
Und ja, ich weiß, die Hauptdarstellerin ist eigentlich ganz nett. Die kenne ich aus Euphoria.
Ja, die hatten ganz, irgendwie eine nette Ausstrahlung auf jeden Fall. Wirkte sehr sympathisch.
Ja, genau. Und deswegen, ja, hat, wie du selbst sagst, ist so eine Rom-Com mit Musikhintergrund, Journalismus in der Musikszene, Band, Liebesverstrickung, alles, was irgendwie dazugehört. Aber fand ich eigentlich auch vom Trailer ganz okay.
Ja.
Ja. Dann gehen wir mal in eine andere Richtung. Mermaid mit Robert Patrick. Fange ich mal an. Nicht so trashy wie befürchtet, hätte ich fast gesagt. Er lief auch, glaube ich, auf einer der letzten Fantasy-Filmfests oder einer der Unterveranstaltungen von jedem Festival. Hatte ich damals nicht gesehen, aber ich hatte es mir kurz durchgelesen. Boah, sieht ganz nett schräg aus. Also es sieht nicht so trashy aus, wie ich fast befürchtet hatte. Hat so diesen typischen Florida-Vibe, hätte ich fast gesagt, von der Farbgebung und so her. Und ja, den Schrägheitsfaktor ebenfalls. Würde ich mir angucken. Wenn ich da die Gelegenheit bekommen würde, würde ich mal einen Blick riskieren. Fand ich nicht unansprechend.
Ja, ich bin so Mixed Feelings, wie es so schön heißt. Auf der einen Seite, ja, es ist nicht ganz so trashig, aber es ist auch, wirkt schon sehr drüber, so ein bisschen. Und ich weiß nicht, ob das über eine ganze Laufzeit dann einen unterhält oder mich unterhält in dem speziellen Fall. Und ich weiß auch nicht, ob es vielleicht ein bisschen, weil der Typ wirkte dann schon in seiner Manie etwas anstrengend und anstrengend in Filmen mag ich nicht so wirklich.
Ja, muss man nicht immer haben.
Genau.
Ja, wohl wahr. Genau, also okay. Mixed Feelings also.
Ja.
Gut, wie sind deine Feelings zu einer etwas realistischeren, gegenwartsbezogenen Thematik, Our Hero Balthasar?
Erstmal muss ich sagen, ich hätte ihn fast nicht erkannt. Den Asia Butterfield. Ich weiß es nicht. Auf der einen Seite, ja, interessantes Thema natürlich, aber ich bin nicht so wirklich warm geworden mit dem Trailer. Wenn man mich jetzt fragen würde, woran es liegt, weiß ich gar nicht, aber ich fand es ja irgendwie so ein bisschen komisch, dass der Typ da einfach hinfährt und ich bin jetzt sein Freund und habe mich nicht so wirklich angesprochen.
Ja. Ich fand den Ansatz tatsächlich recht ansprechend. Also einfach, weil es nicht so ein typisches Psychogramm von irgendeinem potenziellen Schulattentäter oder so ist, sondern einfach, dass jemand relativ naiv denkend einfach, ja, so, solche Typen brauchen einfach nur Freunde und Liebe, so ungefähr, und dann wird das schon und ist alles ganz harmlos. Von diesem Ansatzpunkt fand ich es eigentlich ganz interessant aufgezogen. Ist auch kein Trailer, der mich jetzt irgendwie umhaut oder sagt, ja, der sieht so intensiv oder reizvoll aus, dass ich mir den unbedingt angucken würde. Aber ich bin durchaus neugierig, weil ich tatsächlich auch solche Filme, die solche Thematiken beleuchten, eigentlich ganz interessant finde. Der hat nicht jetzt den Eindruck gemacht, als wäre es jetzt total plakativ oder irgendwie so zu sehr mit dem erhobenen Zeigefinger oder ähnliches. Und deswegen bin ich da durchaus neugierig. Ist jetzt auch kein Film, den ich mir jeden Tag angucken könnte, einfach von der Thematik her. Aber in der richtigen Stimmung und wenn man dann, also mich würde auch theoretisch ein paar Kritiken und Stimmen zu dem Film interessieren, wie der denn wirklich ankommt oder ob er vielleicht zu billig ist oder wie auch immer. Aber der interessiert mich schon, einfach von der Thematik und ja, so vom Ansatz her, ob der jetzt wirklich das ein bisschen anders vielleicht ein bisschen aufdröselt. Also man kennt ja so ein paar Filme schon, die diese Thematik schon beleuchtet haben.
Also insgesamt, was ich so im kurzen Recherche im Vorfeld gesehen habe, kommt da wohl ganz gut an.
Okay.
Ich glaube, ein IMDb-Rating hat er aktuell von 7,1 und auf Letterboxd 3,6. Also so.
Ja.
Für ein Debüt würde ich mal sagen, glaube ich, wenn ich das richtig gelesen habe, ist es irgendwie ein Erstlingswerk vom Regisseur, definitiv ganz gute Wertungen.
Okay. Ja, wie gesagt, den würde ich durchaus im Auge behalten.
Okay.
Und dann mal schauen.
Ja.
Ja, ein weiterer Film, diesmal aus Frankreich. Afghanistan-Thematik, 13 Days, 13 Nights, heißt im Original genau das auf Französisch. Ich spreche es jetzt nicht aus. Aber der ist tatsächlich, habe ich gesehen, schon als Video on Demand in Deutschland erhältlich. Und ja, was hältst du von dem Trailer so?
Also produktionstechnisch und insgesamt sah der auf jeden Fall gut und auch ganz interessant aus. Ja, ich glaube, es ist auch irgendwie basiert auf einer wahren Geschichte, wenn ich das so richtig gesehen habe oder zumindest inspiriert durch ähnliche Geschichten, dass halt ein paar eingeschlossen sind und irgendwo raus wollen mit und die Frage sich stellt, wen kann man von den Einheimischen mitnehmen oder überhaupt mitnehmen? Und ja, von daher, wie gesagt, gut, sah gut produziert aus und wird jetzt nichts Neues erzählen oder so, aber wahrscheinlich solide Geschichte.
Ja, denke ich auch. Und bevor mich jetzt irgendjemand anschreibt und sagt, warum konnte ich nicht Jour und Nuit aussprechen, die 13 ist das Problem, weil ich gerade nicht weiß, was 13 auf Französisch heißt. Aber ich könnte ja auch den deutschen Titel nehmen, nämlich Operation Kabul.
Oh, das ist sehr deutsch, ja.
Ja, oder Operation Kabul kann man wahrscheinlich
Ja.
auch sagen. Macht es
Aber
aber nicht besser, würde ich
ja.
sagen.
Aber 13 ist einfach Träs.
Ist es Tres?
Ja.
Nee, das ist drei,
Oh,
oder?
nee, das ist
Ach ja,
genau.
Trois.
Onze, elf, zwölf, onze, douze, Träs.
Onze, douze, Tres, ja, stimmt. Très jour, très nuit. Wahrscheinlich. Aber ich fand den Trailer auch gut. Also ich fand ihn gut produziert, sah gut aus, hat halt diese, ja, die Endstimmung in Kabul-Thematik so ein bisschen
Ja.
von dem Abzug. Und mochte ich eigentlich ganz gern. Also wenn er tatsächlich dann von der Video-on-Demand-Schiene runterkommt und so in den normalen Prime-Zyklus oder 99-Cent-Aktionszyklus reingeht, würde ich mir den durchaus mal leihen. Also ich mag ja solche, ich sag mal, militärorientierten Filme. Und das sah eigentlich ganz, ganz packend aus. Und natürlich ist diese menschliche Geschichte dahinter, na, man muss sie da rausholen und na, Wettlauf gegen die Zeit und es gibt natürlich Terroranschläge und so weiter. Und das kann eigentlich, glaube ich, ganz gut funktionieren. Also den Trailer fand ich ansprechend. Der passt irgendwo in mein Beuteschema rein und ja, der ist halt mal aus Frankreich und nicht so eine amerikanische Aufarbeitung der Sache.
Ja.
Aber sah gut produziert aus. Also deswegen, da spricht absolut nichts gegen.
Genau, finde ich auch.
Französisch-belgischer Film habe ich auch gerade gesehen.
Okay. Ja, also wie gesagt, wenn der mal irgendwo günstig zu haben ist, dann würde ich da sicherlich den dem eine Chance geben.
Okay, würdest du denn auch Resurrection eine Chance geben? Ein etwas
schwierig. Film, ja, definitiv. Also auf da auch Mixed Feelings tatsächlich hier.
Ja.
Weil er hat tatsächlich tolle Bilder, muss man schon sagen. Aber das ist so auch von den Stimmen, die sie da so schön eingeblendet haben, die ja eigentlich Werbung für den Film sein sollten, sind es tatsächlich eher die, die mich dann abschrecken. Weil das so eine Art von Film beschreibt, mit denen ich selten warm geworden bin. So die Magie des Kinos und so. Und da gibt es ja einige, auch von alteingesessenen Regisseuren, die das versucht haben und Ähnliches. Und das hat mich selten irgendwie mitgezogen. Und wie gesagt, so an sich, von manchen Bildern her oder so, war es toll. Und dann denke ich mir aber, weil der ist bestimmt auch wieder über 2 Stunden lang, so über 2 Stunden dann immer wieder so, immer noch einen draufsetzen und das noch eine tollere Szene. Und irgendwie, ich weiß nicht, ob mich das packt so über die Laufzeit. Und schwierig. Also ich kenne den Regisseur auch nicht, ich habe auch noch keinen Film von ihm gesehen, muss ich sagen. Von daher kann ich auch nicht irgendwie von vergangenen Filmen Rückschlüsse ziehen und sagen, oh ja, könnte mir gefallen oder so. Deswegen, da muss ich tatsächlich auch noch mal ein bisschen abwarten und vielleicht noch ein bisschen lesen oder was sehen oder was lesen, um da eine endgültige Entscheidung zu treffen.
Ja.
Schwierig.
Gehe ich mit deiner Einschätzung. Ich habe auch inzwischen geguckt, er geht 2 Stunden 40 Minuten.
Ja, habe ich mir fast also gedacht.
Ist schon lang.
Ja.
hat recht gute Kritiken gekriegt tatsächlich bislang.
Ja.
Aber ich sehe das halt auch so. Ist, glaube ich, so eine Thematik, die mich auch nicht so ganz anspricht. Gibt dir vollkommen recht, ein paar Bilder waren super. Und das kann auch ganz gut funktionieren als Film. Aber ja, 2 Stunden 40 ist so die eine Sache und die andere ist es halt wirklich auch, wie es aufgearbeitet
ja.
ist. Ich kenne den Regisseur erst recht nicht, hätte ich jetzt was gesagt. Kann also da auch nichts zu sagen. Ich weiß auch nicht, wo der Schwerpunkt bei dem Film ist, weil ja auch so irgendwie Drama von den Landschaften, Übernatürliches mit drin und so. Schwierig zu sagen,
auf jeden ja. Fall. Also ich denke schon eher, Drama wird da im Vordergrund stehen, weil es wohl auch irgendwie um Verlust geht. Und wenn ich das von der Inhaltsangabe richtig in Erinnerung habe, ist auch irgendwie so eine dystopische Zukunft, wo die Menschen nicht mehr träumen können, aber dafür unsterblich sind. Und irgendeiner findet halt irgendwie seine Möglichkeit, irgendwie sich zu träumen oder was vorzustellen und das geht halt dann auch wohl irgendwie schief oder keine Ahnung. Es ist halt, wie es immer so schön neudeutsch heißt, eine große Gefahr, dass es halt prätentiös wirkt. So. Ich mag das Wort an sich eigentlich nicht, aber das fällt mir da so als erstes so ein bisschen ein, wenn ich an so Filme denke. Wer war denn der Letzte, der da irgendwie so einen Film übers Kino gemacht hat?
Du meinst aber nicht hier Francis Ford Coppola?
Doch, genau. Der da ja auch meinte, irgendwie so eine Geschichte erzählen, die er schon immer erzählen wollte und alles. Und das, ja, der war halt auch einfach nicht gut. Und was ich halt auch nicht gesehen habe, aber auch Spielberg hat ja so einen Film gemacht, wie über seine Geschichte so.
Ja,
Fablemans, genau. Das sind Sachen, ja, wer da Bock drauf hat, soll er machen und alles, aber das sind nicht Filme, die mich per se interessieren.
Ja, stimmt. Wir haben ja auch kurz mal die Inhaltsangabe durchgelesen, da geht es ja wirklich um Träume und dass die Menschheit nicht mehr träumt, aber ein paar Leute können noch träumen.
Genau.
Und irgendwie, es gibt 5 Träume, die da in dem Film im Vordergrund stehen und jeder steht für einen Sinn und solche Sachen. Also ja, es könnte tatsächlich in diese Richtung gehen.
Ne? Deswegen, also schwierig, ne? Also, und dann mit der Laufzeit natürlich noch. Ich glaube, da muss ich gut drauf sein, um mich da drauf einzulassen.
Ja, ich glaube, ich werde nicht dazu kommen, mir den anzugucken.
Ja.
Einfach weil, aber
Ich weiß auch nicht, ob der überhaupt bei uns irgendwann mal, weil
ja,
der
kann
Regisseur
auch
ist
sein.
nicht sehr bekannt. Er hat auch bis jetzt, glaube ich, seine Filme wüsste ich jetzt nicht, dass da einer bei uns irgendwo veröffentlicht wurde. Glaube nicht. Glaube, ich habe mal den bekannteren, der auch im Trailer erwähnt wird, Long Day's Journey into Night, gibt es, glaube ich, auch nur in UK auf Blu-ray oder
Okay.
so. Also deswegen
Ja.
kann ich mir nicht vorstellen, dass da der irgendwie groß zu uns kommt.
Ja, oder Mubi schnappt den oder irgendwie
Ja,
sowas
irgendwie
vielleicht.
sowas eher, genau.
Ja. Also deswegen glaube ich auch. Also, wie, um nochmal festzustellen, ein paar Bilder waren echt super und die Farbgebung war ganz cool und
Ja.
so. Und ist bestimmt auch mit genügend Geld produziert worden. Zumindest sahen die
Ja.
Sets ganz cool aus. Aber ja. Und ich habe gesehen, Shuki spielt damit. Die habe ich auch schon
Ja.
ewig nicht mehr gesehen.
Ja, die ist auch faszinierend. Die wirkt immer irgendwie, als würde sie kaum altern. Also,
Ja,
ist
das stimmt.
schon irgendwie faszinierend bei der Frau.
Ja. Also bei Asiaten öfters so. Die
Ja, aber
sieht
bei
man
ihr ist es
älter
irgendwie,
teilweise.
finde ich, schon noch extremer. Ich weiß gar nicht, wie alt die jetzt inzwischen ist.
Ah, ich weiß es
Ich
auch
weiß
nicht.
nur, dass ich sie irgendwie schon ewig im Film kenne. Also,
Ja.
ne, so zurück in die 90er und so, also.
49 ist sie schon.
Okay.
Ja,
Ja.
16. April. Ah, sie hatte vorgestern Geburtstag. Nee, halt in einem Monat
In einmal im
Geburtstag.
Monat hat sie genau.
16. April 76.
Ja.
Ja. Tja. Naja, gut, dann werden wir sie in diesem Film wahrscheinlich erstmal nicht sehen. Sonst würde
Ja,
ich den
denke
Film nicht
auch.
gucken.
Ja.
Ja. Okay, als letzten Trailer habe ich mir einen Film rausgesucht, den werde ich mir angucken, denn Obsession ist der Eröffnungsfilm im Fantasy-Filmfest Nights im kommenden Monat und
Ja.
da werde ich mir so schnell wie möglich eine Karte besorgen, wenn die in Verkauf gehen. Ich habe ja schon durchschimmern lassen, dass ich mir den angucke. Wie sieht es denn da bei dir aus? Interesse? Der wird auch in die deutschen Kinos kommen, ich glaube im Mai.
Ja.
Und dann natürlich im normalen Streaming-Geschäft auch laufen. Wäre das was für dich?
Ja, aber nicht im Kino wahrscheinlich. Also, kommt jetzt noch ein bisschen drauf an, wie der Film sich dann entwickelt, weil irgendwie, als ich den Trailer gesehen habe, er wirkt jetzt, oder irgendwie kam mir das alles sehr bekannt vor, muss ich sagen. Es war jetzt nicht wirklich neu. Klar, jetzt halt auf dieses Thema bezogen, aber so ein bisschen fühlte ich mich so damals, du weißt es bestimmt, an Wishmaster erinnert. Be careful what you wish for.
Ja.
So, ne, dass halt jeder Wunsch halt, den du äußerst in so Filmen, einfach halt im Endeffekt die hundertprozentige Konsequenz in die Richtung hat, die du dir wünschst. Und das ist nicht immer gern gesehen. Und hier ist es halt genauso. Wishmaster ist halt in dem Sinne lustig gewesen, weil es halt dann auch verschiedene Wünsche waren. Hier ist es jetzt nur einer und dann, ja, kommt es darauf an, wie sich das halt über die 100 irgendwas Minuten, die ja wahrscheinlich dauern wird, entwickelt. Da werde ich auch wahrscheinlich mal erstmal deine Meinung noch dazu abwarten, ob er denn wirklich so gut ist.
Ja. Ich finde den Trailer cool, muss ich sagen. Ich mochte den vom Stil her. Klar, er hat so die üblichen Trailer-Spirenzchen drin, logisch.
Ja.
Aber ich fand es trotzdem eigentlich ganz nett gemacht. Und Curry Baker hat Regie geführt. Den habe ich auch seit einiger Zeit so ein bisschen auf dem Schirm, weil er Milk and Cereal gedreht hat. So eine mega Micro-Budget-Produktion. Habe ich auch ein Review im Forum drin. Das war schon ganz interessant. Ich glaube, $700 hat der Film gekostet und dafür war er ganz nett. Und er ist auch so ein YouTuber, der auch ein paar Horror-Kurzfilme gedreht hat und das ist jetzt seine erste Produktion, wo er Geld hatte oder Geld für bekommen hat,
Ja.
um mit einem vernünftigen Budget zu arbeiten. Deswegen bin ich auch mal gespannt, einfach wie er es umgesetzt hat. Ist ja irgendwie von Blumhouse aufgekauft worden, stand vorne im Trailer drin oder zumindest die übernehmen den Vertrieb. Und wie gesagt, ich fand den Trailer eigentlich cool. Wäre jetzt nicht auf dem Filmfest angekündigt gewesen, hätte ich ihn mir wahrscheinlich auch nicht im Kino angesehen. Aber ich gehe ja gern dahin ins Kino zum Filmfestpublikum und dann nehme ich den gern mal mit. Und er hat mich so oder so interessiert. Also werde ich da auf jeden Fall mal berichten.
Tu das, wie gesagt, ich bin auf jeden Fall gespannt.
Ja, bin ich auch. Okay, dann wären wir damit durch. und würden zu unserem Last-Scene-Segment übergehen.
Ja.
Möchtest du anfangen?
Ich fange an, genau.
Genau.
Ich habe mir eine, mal wieder, muss man schon sagen, weil es gibt ja, glaube ich, inzwischen schon tausende, übertrieben gesagt, Stephen King-Verfilmung angeguckt. Und zwar The Long Walk. Basierend auf, glaube Deutsch heißt der Todesmarsch, auch der Roman heißt es so. Die ja, Geschichte ist ein bisschen in dem Sinne abgewandelt gegenüber dem Buch, dass die Wettkämpfe hier ja eigentlich zur, wie im Buch zwar auch zur Unterhaltung dienen sollen, so Brot- und Spiele-mäßig, aber hier ist es ein bisschen detaillierter, weil es ist Militärregime in den USA, es ist finanzielle Notlage und alles befindet sich im Wiederaufbau. Und um die Bevölkerung zu motivieren und die Produktivität steigern, wird halt unter Aufsicht des Militärs dieser Marsch veranstaltet, bei dem 50 Jugendliche aus 50 Staaten natürlich der USA diesen Marsch veranstalten. Und wenn du die Mindestgeschwindigkeit von 3 Meilen pro Stunde unterschreitest, wirst du nach 3 Warnungen aus dem Rennen genommen. Und das im wahrsten Sinne des Wortes. Du wirst nämlich erschossen. Und es geht hier primär um Roy Garrity, der ja sich freiwillig gemeldet hat, um hier mitzulaufen. Und ja, wir sehen am Anfang, wie er sich von seiner Mama verabschiedet. Und der Lauf im Endeffekt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, beginnt irgendwie weiter oben, irgendwo zwischen Kanada und den USA und geht dann natürlich, Stephen King typisch, durch Maine, aus dem Bundesstaat, aus dem auch Garrity stammt. Und ja, wie gesagt, sie werden begleitet von Militär, genau überwacht, versorgt mit Wasser und ja, unterwegs werden sie, sieht man kaum Menschen oder gar keine Menschen, nur mal ganz wenige, die zufällig da irgendwo in der Gegend leben, aber keine Zuschauer oder Schaulustigen, weil die sind erst am Ende, wenn nur noch 2 übrig sind, zugelassen. Und so, ja, gehen wir den ganzen Weg mit den ganzen 50, die natürlich nach und nach ausgedünnt werden. Und ja, sich über alles Mögliche natürlich in der Zeit auch unterhalten. Und es gibt auch verschiedene Freundschaften und auch Feindschaften. Aber da ist eigentlich auch schon das eigentliche Problem, weil die in dem Film nicht wirklich interessant sind. Die Freundschaft, die sich da irgendwie entzündet oder wie auch immer, ist eher so, ja, wir sind jetzt Freunde, so ungefähr, so ein bisschen, weil wir haben ja eh nichts anderes zu tun und ist alles ein bisschen nicht wirklich so gut nachvollziehbar, wie sich das entwickelt. Auch von den verschiedenen Charakteren her wirkte alles für mich zumindest relativ oberflächlich. Ist natürlich klar, weil bei 50 Leuten erstmal bleiben, ich sag mal, 40 sowieso im Schatten, weil du über die gar nichts weißt, weil die Egel relativ bald sterben. Das heißt, da wird auch gar nicht näher darauf eingegangen, wer die sind, was die sind oder woher die kommen. Und auch die 10 wichtigeren sind so rudimentär in dem, was sie von sich preisgeben oder dass du was weißt. Die haben halt alle ihre Macken und Ticks irgendwo, die dann im Vordergrund stehen. Und das war's dann aber auch schon. Und ja, Ray Garrity, selbst von dem erfährst du halt nur, dass er halt eine Mutter hat und keinen Vater mehr. Und ein bisschen dann als, ja, so Plot-Twist ist zu viel gesagt, aber halt als Motivator, warum er sich da überhaupt freiwillig gemeldet hat, lernst du dann irgendwie so kurz vor Schluss kennen, als jeder von den Freunden in Anführungsstrichen sich halt erzählt, warum sie da teilnehmen oder teilnehmen müssen. Und deswegen Das fand ich auch ein bisschen weit hergeholt. Das Ende ist okay. Hat mich jetzt auch nicht so richtig überzeugt. Was halt heftig ist, tatsächlich sind dann, weil es ja alles Jungs sind oder jüngere Menschen, die dann wirklich gnadenlos über den Haufen geschossen werden. Und das ist auch relativ brutal umgesetzt, mit Kopfschuss aus Nahaufnahme und ähnlichem. Ja, also das, was dich eigentlich so ein bisschen noch am ehesten mitnimmt, dass da junge Menschen irgendwie halt gnadenlos über den Haufen geschossen werden, für nichts im Endeffekt. Und ja, das macht so ein bisschen den Reiz, wenn man das so nennen kann, des Films aus. Aber wie gesagt, so richtig tiefgehend oder so ist es nicht. Vielleicht auch ein bisschen nachteilig in dem Sinne war der Regisseur Francis Lawrence, der ja, wie man vielleicht weiß, auch die ganzen Hunger Games gemacht hat. Und irgendwie wirkt es halt auch wie so eine Hunger Game-Variante. Deswegen, ja, ne, so alle Bundesstaaten gegeneinander, ähnlich wie bei Hunger Games, die gegeneinander, halt natürlich nicht jetzt in diesem, ja, bunten und überzogenen Spektakel jetzt wie bei Hunger Games, aber trotzdem schwingt es immer irgendwo mit. Und das ich weiß nicht, ob es beabsichtigt war oder ob es einfach nur an der Story selber liegt, dass sie halt relativ ähnlich ist und die ja alle irgendwo dann auf ein und derselben Geschichte basieren. Ja, also es war okay anzugucken, er ist auch ordentlich produziert. Darstellertechnisch war es auch in Ordnung. Die Mutter wird gespielt von Judy Greer. Man sieht die nicht viel, aber die mag ich ganz gern. Die ist einfach irgendwie sympathisch. Und der Major ist halt ein alter Bekannter. Luke Skywalker, Mark Hamill spielt den. Und ja, das ist aber auch eher, wirkt ein bisschen so gimmickmäßig. Er wird jetzt auch nicht oft zu, oder ist nicht oft zu sehen und wirkt dann immer halt auch sehr, ja, körnelig, sagen wir mal so, halt so tougher Militär und wie gesagt, ist okay, man kann ihn gucken, hat mich jetzt nicht übermäßig geflasht, aber so eine knappe 6 von 10 oder ja, 3 von 5 würde ich hier noch vergeben.
Okay. Will ich auch noch sehen, auf jeden Fall. Hat mich jetzt auch nicht so gereizt, als ich im Kino gehen würde oder sowas, ja, als der rauskam. Aber ich fand es immer ganz interessant, weil die Geschichte schwebte ja schon lange im Raum, sage ich mal, ja, und wurde nie verfilmt, obwohl schon öfters hieß, dass sie mal verfilmt werden soll. Und dann wurde sie endlich verfilmt. Dementsprechend bin ich schon neugierig auf den Film, habe jetzt auch nicht die größten Erwartungen dran. Das, was du sagst, passt so ungefähr mit meiner Erwartungshaltung von der Note oder von der Art her, was du so geschildert hast. Dementsprechend eines Tages garantiert mal.
Ja. Also ich hatte mir ja jetzt auch für 99 Cent bei Prime, ja, in der Leihaktion, da kann man das locker mal ausgeben. Vielleicht taucht er so auf Prime auch nochmal auf und dann kann man gut mitnehmen, sag ich mal so.
Okay. Gut, mehr hast du nicht,
ne? Nee, das war alles für dieses Mal.
Alles klar, dann mache ich weiter. Ich habe zwei Filme geschaut, die ich kurz vorstellen möchte, aus zwei verschiedenen Epochen. Einmal ein relativ neuer Film, Long Gone Heroes aus dem Jahr 2024. Und da geht es darum, dass eine junge Journalistin in Venezuela unterwegs ist. Die ist einer Story auf die Spur über Verflechtungen von Politik, Wirtschaftsunternehmen und Kartelle und wird dann eines Tages von einem Drogenbaron entführt. Und zum Glück aber hat sie einen Onkel, und der wird von Frank Grillo gespielt. Und dann kann man sich schon vorstellen, was für ein Onkel das ist. Nämlich ein Ex-Special Forces-Soldat-Onkel. Gunnar heißt er. Gunnar. Und der hat eigentlich schon seine Militär- oder militärähnliche Karriere an den Nagel gehängt. Aber natürlich, wenn seine Nichte entführt wird, wird er von der Mutter auch darum gebeten, da was zu machen. Die Mutter ist selbst Politikerin. Melissa Leo spielt sie in einer kleinen Cameo-Rolle. Und sie scheint da auch in diese Story involviert zu sein, weil ihre Tochter sie auch nicht wirklich mag. Also beziehungsweise die stehen nicht auf guten Füßen zueinander. Und trotzdem sagt sie, Mensch, selbst wenn es mir die Karriere kostet, holt die da raus. Und somit stellt Gunnar ein kleines Team zusammen aus ehemaligen Weggefährten, die er noch kennt. Und ja, dann ist es so eine klassische, wir gehen rein und holen sie raus Geschichte. Und das bietet einem der Film auch. Er ist jetzt nicht übermäßig von A bis Z eine Actionorgie, sondern es ist so, die gehen halt rein. Es ist auch nur ein kleines Team. Wie gesagt, Frank Grillo spielt die Hauptrolle. Zu dem Team gehört auch noch Josh Hutcherson, haben wir gerade erwähnt. Hunger Games, da hat er den Peter gespielt. Der ist so ein bisschen der Technikexperte. Der kann dann die Satelliten anzapfen und auch ein paar Störgeschichten. Bo Knapp spielt auch mit. Den kennt man aus der letzten Tulsa King Staffel und diversen anderen Filmen. Und dann noch ein, zwei, die zum Team gehören. Die gehen rein, schaffen es auch relativ schnell, sie rauszuholen, die Journalistin, die übrigens von Eden Brolin gespielt wird, der Tochter von Josh Brolin. Und ja, wie es denn auch in solchen Geschichten öfters ist, sind da noch andere unschuldige Dorfbewohner, die da mit eingesperrt sind, nachdem sie ja das Camp sozusagen erstmal zusammenschießen und dann die Gefangenen befreien. Und sie möchte natürlich nicht alleine nur gerettet werden, sondern sagt hier, na, wir müssen die schon in Sicherheit irgendwo bringen. Und somit gibt es erstmal einen Marsch durch den Dschungel, wo sie versuchen, die Leute in Sicherheit zu bringen und dann auch über, ja, ich glaube, die Hauptstadt ist es von Venezuela, von da aus in die Karibik zu kommen. Während natürlich der Drogenbaron, gespielt von Andy Garcia, und seine Schergen den Leuten auf den Hals hetzt und natürlich, ja, es gibt Action, sagen wir es mal so. Regie hat John Schwab geführt, der diverse B-Movies gemacht hat in den letzten Jahren, auch öfters mit Frank Grillo in der Hauptrolle. Und hier ist es so eine klassische Special Forces Kampf im Dschungel Geschichte. Nicht zu viel Action, aber ordentlich produziert. Natürlich ist es ein B-Movie, aber ja, man kriegt, was man will, sage ich mal so. Solange man nicht auf Dauer-Action à la Rambo 2 aus ist, bekommt man hier kernige Typen, gut gemachte Set-Pieces, also im Sinne von nicht zu comichaft überzogen, sondern realistisch gritty Shootouts. Dadurch, dass sie sich dann auch in der Hauptstadt Venezuelas, Caracas ist das, glaube ich, oder auch nicht, auf jeden Fall in der großen Stadt in Venezuela verstecken müssen. Und da natürlich der Drogenbaron viel Einfluss hat, ist es auch so, ja, werden sie entdeckt und wer verrät sie von den Bewohnern, weil jeder ist so der Feind. Der Bodycount ist nicht schlecht für den Film und man hat auch irgendwie keine crappy CGI-Explosion oder sowas, sondern es ist alles relativ handgemacht, das Ganze umgesetzt. Natürlich, Charakterzeichnungen bleiben auf der Strecke, darstellerische Glanzleistung gibt es auch nicht, aber er ist halt durchaus solide besetzt mit ein paar bekannten Gesichtern. Mackie Pfeiffer, unter anderem aus 8 Mile bekannt, spielt auch mit. Der spielt so auch ein Ex-Special Forces-Mitglied, der aber auf Seiten des Kartells inzwischen arbeitet. Und natürlich kennt er und Grillos Figur sich und natürlich ist es personal. Also ist eigentlich alles drin, was man so an Klischees in der Runde hat. Aber ist, wer Lust auf so einen Film hat, einfach solide Kost. Es ist nicht so billig B-Movie, Special Forces-Kram, sondern ja, so typische Frank Grillo-Budget-Klasse, hätte ich fast gesagt. Ich habe mich solide unterhalten gefühlt. Gibt eine 5 von 10. Kann man sich angucken, ist schnell wieder vergessen, aber ärgert einen nicht, wenn man gerade Bock hat auf so einen Film. Andreas, wie sieht es bei dir aus?
Ja, vielleicht mal so, wenn er mal irgendwo auf Prime oder sonst so erscheint, sicherlich. Hört sich ja nach so, kann man gut neben zu weggucken, Film an.
Ja, absolut. Geht irgendwie unter 100 Minuten auf jeden Fall. Also passt. Aktuell ist er bei Paramount Plus zu sehen. Ja, und dann habe ich, weil ich mir auf YouTube irgendein Video über die Freitag der 13. Reihe angeguckt habe und da so die einzelnen Sequels, es gibt ja diverse davon, wir sind ja schon bei über 10 Filmen inzwischen, oder bei, ja doch, über 10 Filmen schon, ist mir wieder eingefallen, Mensch, diese ganzen Sequels, die dazwischen kamen, die fließen bei mir im Gedächtnis so ineinander inzwischen. Ich kann sie nicht mehr auseinanderhalten. Ich habe nur so in Erinnerung, dass die meisten davon nicht wirklich gut waren. Und als dann so einzelne Teile da besprochen wurden in dem YouTube-Video, ist mir der siebte Teil so ein bisschen rausgefallen aus der Masse, weil da es eine übernatürliche Komponente gab, die so ein bisschen in die Carrie-Richtung gingen. Und ich konnte mich nicht dran erinnern, ob ich diesen Teil gesehen habe. Das ist Teil 7, heißt in Deutschland Jason im Blutrausch und heißt im Original The New Blood. Und weil ich noch die DVDs in so einer Special Edition mit allen normalen Filmen bis hin zu Jason Goes to Hell habe, dachte ich, ah, gucke ich mir den einfach mal an. Muss man auch sagen, The New Blood ist relativ bekannt dafür, dass er von der MPAA, damals von der Zensurbehörde, ziemlich übel zerstückelt wurde. Die mussten sehr oft ihn einreichen und er wurde immer wieder zurückgegeben, weil er immer ein X-Rating bekommen hat. Und ja, ist bisher auch nur mit dem R-Rating erschienen, sprich die sozusagen gekürzte Kinofassung. Dadurch wirkt er jetzt nicht übermäßig brutal. Aber ist halt dafür bekannt, dass sie sehr viel raustrimmen mussten. Worum geht's? Es ist ein Freitag der 13. Film aus den 80ern, um genau gesagt 1988. Und da geht es darum, eine junge Frau, ein junges Mädel, Teenagerin Tina, hat als Kind festgestellt, dass sie telekinetische Fähigkeiten hat. Das hat sie in einer bedeutungsschwangere Nacht so weit gebracht, dass sie sich sehr aufgeregt hat über ihren Vater nach dem Streit mit der Mutter. Dadurch hat sie quasi den Einsturz eines Bootsstegs ausgelöst, wobei der Vater ums Leben kam. Das hat sie bis heute traumatisiert und sie ist seitdem in psychologischer Behandlung. Und ja, der Film beginnt quasi damit, nach einer Rückblende, dass sie mit ihrer Mutter und ihrem Psychologen ins Haus ihrer Eltern zurückkehrt. Das Haus steht am Crystal Lake, also am See, wo auch Camp Crystal Lake sozusagen ist, sprich am Crystal Lake. Und sie soll da ihr Trauma aufarbeiten. Was sie nicht weiß, ist, dass ihr Psychologe, Dr. Cruz, auch beabsichtigt, eigentlich viel mehr ihre telekinetischen Fähigkeiten so ein bisschen aufzuwiegeln oder aufzustacheln und das zu erforschen. Unter dem Deckmantel einfach, dass es Traumaaufarbeitung ist. Und ja, das passiert dann in dem Haus und im Nachbarhaus. Und jetzt kommen wir in klassische Freitag der 13. Gefilde. Das Haus wird gerade von einer Gruppe von Teenagern bevölkert, die dort eine Überraschungsgeburtstagsparty schmeißen will. Und ich sag mal, so viel, sehr viel Kanonenfutter für Jason bieten. Der ist angekettet am Boden des Sees aus dem vorherigen Teil. Und auch durch ja, Tinas Verschulden in einem Fall geschieht es, dass er aus den Ketten sich befreien kann und als Untoter, wie man ihn dann aus späteren Filmen auch kennt, einfach stapfend umherläuft und einen Jugendlichen nach dem anderen tötet. Ja, was soll man sagen? Es ist ein dummer Film, auf jeden Fall. Er hat auch echt schlechte Kritiken gekriegt, aber ich fand ihn ganz unterhaltsam. Er hat so diesen echten 80er-Jahre-Charme noch definitiv dabei. Und obwohl Jason halt da auch schon in dem Teil zu dieser unbesiegbaren, stumpfen Killermaschine geworden ist, gibt es da ein paar coole Sachen bei. Zum ersten Mal wurde er hier übrigens von Kane Hodder gespielt, der ja auch quasi dann sich einen Namen gemacht hat, Jason zu spielen. Und die Make-up-Arbeit ist cool. Ist auch ein Film von John Carl Büchler, der aus dem Make-up-Bereich kommt. Der hat ja auch Troll Teil 1 zuvor schon gedreht. Und es gibt auch Szenen, wo Jason seine Maske verliert und dann so eine Art Zombie-Jason ist. Das ist eigentlich ganz cool gemacht. Und auch die Szene, wo er erstmals aus dem Wasser kommt und dann sieht man so seine freigelegte Rückenpartie, die auch schon die Wirbelsäule hervorgekehrt hat und so. Das sieht schon ganz cool aus. Ansonsten ist es so das übliche 10 kleine Negerlein-Prinzip, wo einer nach dem anderen drauf geht. Es gibt 80er Jahre Slasher-mäßig Sex, dann stirbt jemand, es gibt viel Alkohol, es gibt Drogenkonsum, Es gibt einen, der in einer deutschen olivgrünen Bundeswehrjacke rumläuft und solche Sachen. Es ist alles dabei sozusagen. Und dazu, wie gesagt, noch diese Geschichte um Tina, die ihre Kräfte zunehmend nicht mehr unter Kontrolle hat. Und tatsächlich ist es das Ganze letztendlich quasi Carrie versus Jason am Ende. Komplett mit Feuer und allem drum und dran. Und sie kann Sachen durch die Luft wirbeln lassen. Und das fand ich einfach unterhaltsam. Es ist alles Schwachsinn, logisch, aber es ist unterhaltsamer Schwachsinn meines Erachtens gewesen. Klar merkt man, dass die Kills sehr zurückgenommen wurden von der MPAA. Manche Sachen sind da positiv zu erwähnen tatsächlich. Ich weiß zum Beispiel, es gibt diese ikonische Szene aus dem Teil, wo Jason ein Mädel im Schlafsack eingerollt gegen den Baum haut. Und in dem YouTube-Video hieß es, das war ursprünglich, dass er sie mehrfach gegen den Baum schlägt. Das musste dann alles getrimmt werden, sodass es jetzt nur noch mal ein Schlag ist. Aber dadurch wirkt es halt irgendwie auch brachialer, wenn er es in einem Schlag hinkriegt. Also das fand ich teilweise eigentlich ganz positiv, dass es nicht so over the top geht mit der Gewalt in dem Sinne. Manchmal merkt man auch, okay, da wurde sich sehr zurückgehalten. Aber das, was man an Make-up und Special Effects sieht, ist echt ansehbar. Und am Ende gibt es auch eine richtig fette Explosion. Das hatte ich auch in dem Video gesehen, wo es hieß, da hat man, glaube ich, ein bisschen zu viel Benzin für verwendet, um da etwas in die Luft zu jagen. Und die Explosion sieht schon ziemlich cool aus, weil man merkt, okay, da war eine richtige Druckwelle hinter. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich fand, als Guilty Pleasure kann man sagen, Friday the 13th Part 7, The New Blood, ganz unterhaltsam. Ich würde dem tatsächlich 6 von 10 geben. Ist es nicht so schlimm wie manch anderes Jason-Sequel. Und ja, die Schauspieler sind halt alle nicht sehr gut, die Jungen, aber die erfüllen halt ihren Zweck. Die sind halt, ne, am Vögeln, am Saufen, am Kiffen und am Sterben. Das passt. Den Psychologen, den spielt Terry Kaiser, den man aus diversen B-Filmen kennt, aber auch aus Weekend at Bernie's, wo er Bernie gespielt hat, also die Leiche, die da rumgetragen wurde. Hat einfach so ein Gesicht, kennen viele Leute einfach aus verschiedenen Filmen schon. Und er spielt halt den, ja, Psychologen, der das natürlich irgendwie alles ein bisschen ausschlachten möchte. Er streamt wohl auch auf Paramount Plus, habe ich gerade gelesen vor dem Podcast. Ich habe ihn, wie gesagt, auf DVD geschaut. Er ist mit dem R-Rating ungekürzt, weil es noch keine längere Fassung gibt und die es vermutlich auch nie geben wird, weil die Sachen irgendwie verschwunden sind, die Extraszenen. Ich fand es lustig, den zu gucken, weil es wirklich klassisches 80er-Jahre-Genre-Entertainment war, mit diesem übernatürlichen Twist, dass A, Jason natürlich so dieser quasi unsterbliche Killer dumpf und stumpf ist, aber sie, die Tina in dem Fall, halt so eine Carrie ist und die beiden dann aufeinandertreffen. Das fand ich ganz nett und es war solide gemacht und dementsprechend stehe ich auch hinter, dem einfach mal 6 von 10 zu geben. Und wer auf sowas steht, der kann gern mal gucken. Viele kennen den ja wahrscheinlich schon. Ich kann bis heute immer noch nicht sagen, ob ich den vorher gesehen habe oder nicht. Ich konnte mich einfach nicht mehr dran erinnern. Deswegen kann ich das nicht sagen. Und kannst du dich irgendwie dran erinnern, ob du den jemals geguckt hast?
Nö, ich könnte es dir auch nicht sagen. Also ich meine, ich habe auch alle gesehen irgendwann
Ja.
mal, aber es kann auch gut sein, dass ich einen gar nicht geguckt habe. Und ich könnte ja auch nicht sagen, welcher oder so. Was ich glaube ich weiß oder so, sind natürlich irgendwie 1, 2 und 3 definitiv so. Und halt so wie Jason in New York und
Ja.
Goes to Hell und natürlich Jason X. So, aber 7, 8 irgendwie oder 6, 5. Also theoretisch ja, praktisch könnte mir aber auch einer fehlen.
Ja, so irgendwie ging es mir auch, deswegen.
Also auch jetzt, was du so erzählt hast, würde ich sagen, ja, kommt mir bekannt vor. Aber ja, richtig überzeugt bin ich selber nicht.
Ja. Naja, gut. Das waren meine Last Scene Filmschnipsel für dieses Mal. Und dann würde ich sagen, machen wir gleich mit unserem Hauptreview weiter und da wirst du ein paar Worte zur Inhaltsangabe sagen.
Ja, wir haben uns ja High Culture ausgesucht, um es mal so zu sagen. Und zwar haben wir War Machine auf Netflix angeguckt. War Machine nicht zu verwechseln mit dem Brad Pitt Movie aus 2017, glaube ich, oder so war der. sondern ja, aktuelles Netflix-Material, eine australisch-US-Produktion. Worum geht's? Wir lernen zwei Soldaten kennen, im Afghanistan-Einsatz, werden beschossen, der eine Bruder stirbt und das kurz bevor sie eigentlich beide, was sie sich versprochen haben, die Ausbildung zum Army Ranger machen zu wollen. Durch das, dass der Bruder tot ist, macht Bruder Nummer 1 dann die Ausbildung 2 Jahre später trotzdem. Ihr merkt schon, ich umschiffe den Namen, weil es gibt keine. Wir lernen dann nur die Nummern kennen der Beteiligten. Unser Hauptdarsteller, gespielt von Alan Ritchson, hat die Nummer 81. Und ja, im Endeffekt, der Beginn der Story ist eben dieser Afghanistan-Einsatz. Dann gibt es eine Weile eine Ausbildung, die sehr oberflächlich und rudimentär durchgezogen wird. Und dann werden die ganzen, ja, die noch dabei sind, weil es werden immer wieder welche auch ja, entlassen aus dem Programm, wenn sie nicht gut genug sind. Und die Überbleibenden müssen dann eine Abschlussprüfung im Kampf sozusagen machen. In der freien Wildbahn werden sie ausgesetzt, um Aufgaben zu erledigen. Und anders als erwartet, werden sie da mit einem nicht ganz natürlichen Gegner konfrontiert. Und ja, darüber wollen wir jetzt sprechen. War Machine.
Ja, wir können, glaube ich, sagen, was das für ein Ding ist, weil es
Ja,
im Trailer ja auch gezeigt
ich wollte
wird.
es jetzt nur
Also,
nicht schon in der Inhaltsangabe.
okay, gut. Aber ich glaube, bei so einem Film müssen wir nicht mit Spoilern
Nee,
arbeiten.
definitiv nicht. Aber ich wollte noch ein bisschen die Spannung aufrechterhalten für die, die den noch nicht gesehen haben. Und vielleicht auch den Trailer nicht, aber nein, es ist irgendwie so ein Mech, kann man fast sagen, oder? So ein außerirdischer Mech, und der da irgendwie abgestürzt ist, beziehungsweise was dann sich im Laufe der Zeit rausstellt, glaube ich, nicht mal zufällig abgestürzt ist, sondern eine Invasion mit sich bringt. Und ja, unsere Absolventen versuchen da gegen ihn zu bestehen.
Genau, es ist im Prinzip so ein bisschen Predator trifft auf irgendwie ED-209 von Robocop,
Ja.
ein bisschen Transformers, so ein Mech-Godzilla-Atemstrahl hat er ja auch und ein bisschen Battleship hatte ich auch gedacht zu erkennen. Ja, ich habe mich gut unterhalten gefühlt, um es mal so zu sagen. Ich weiß, es gibt bestimmt Leute, die diesen Film hassen werden, aber. Ach, der war so 80er Jahre mäßig, so einfach gestrickt und mit Jack Reacher in der Hauptrolle hätte ich jetzt fast gesagt.
Ja.
Und ja, ich fand's okay. Ich fand's völlig, als ich ihn gesehen habe, völlig unterhaltsam irgendwo. Er war brutaler, als ich dachte, weil ich dachte, so im Vorfeld, es wird so ein üblicher Actionfilm, aber dann waren doch ein paar Härten drin.
Ja.
Das hatte mich positiv, ich sage jetzt positiv überrascht, aber es hatte mich einfach überrascht. Und ansonsten fand ich zum Beispiel auch cool, dass wirklich auch viel einfach in Landschaften gedreht wurde und es nicht so Studiokulissen waren, sondern es wirklich in der Landschaft Australiens und in Neuseeland wurde wohl auch gedreht. Einfach, dass die da wirklich unterwegs waren und sich durchs Gelände gekämpft haben, das fand ich eigentlich ganz cool gemacht so.
Ja.
Also im Sinne von, es wirkte nicht steril, sondern man hat schon gemerkt, sie sind schon da draußen in der Butnick.
Ja, ich
Und
meine, nachdem ja der Mech komplett CGI ist, mussten sie da
ja.
wenigstens in die Natur gehen.
Ja,
Aber
stimmt. Aber man, ja.
na, ich kann mich auf jeden Fall anschließend sagen, wir werden wahrscheinlich nicht allzu viel über den Film berichten können und erzählen können, weil es einfach nichts gibt in dem Film, weil er keinen Tiefgang hat. Er hat nichts Besonderes, aber er ist so ein, wie du schon sagst, so ein solider, eigentlich zu spät gekommener Actionfilm. Man könnte den Mech gegen den Predator austauschen und hätte fast den gleichen Film. Was ihn nicht schlecht macht, weil er, was ich halt angenehm fand, sich auch einfach auf die wesentlichen Sachen konzentriert. Du hast eine kurze Einleitung so mit dieser Afghanistan-Geschichte. Du hast die eigentliche, ja, Qualifikation, die mit ein bisschen, wo du auch, ja, das typische, oh, ich bin der Schweigsame und ich will mit niemandem was zu tun haben, weil ich mache das nur für meinen Bruder, bla bla bla. Was vielleicht ein Ticken zu lang war, aber immer noch okay. Und dann die eigentliche, ich sage mal, der eigentliche Einsatz dann, diese Abschlussprüfung, die war kurz, knackig, wie du schon sagst, mit guten Härten drin, wo eigentlich auch dann gerade in der Geschichte dann überhaupt keine Langeweile aufkam. Das haben sie echt gut vom Tempo gemacht und da hatte ich eigentlich am wenigsten auszusetzen.
Genau, fand ich auch. Also, sie haben zwar so ein paar Charaktere so ein bisschen aufgebaut, aber
Ja, aber wirklich nur
hatten die auch nicht zur
rudimentär.
Sache.
Ja.
Genau. Letztendlich war es so die Alan Ritchson-Show im Prinzip, weil er den Film alleine da getragen hat irgendwann. Was okay war, weil also dieses Stoische kriegt er ja hin.
Ja,
Und
keine Miene verziehen, einfach durch und fertig.
genau, er ist ja auch ein Kampftier, muss man ja schon
Ja,
zum
ja.
Körperlichen sagen. Ja. Also deswegen, und man hat zwar ein, zwei, drei bekannte Gesichter so in Nebenrollen gehabt, Dennis Quaid, Isai Morales und Jai Courtney, aber die waren ja auch bestenfalls kleiner Support.
Ja, ich
Ne?
meine, Jai Courtney spielt seinen Bruder, der geht ja am Anfang gleich hops.
Ja, gut,
Kann
das
man,
hast du jetzt
ja, habe
gespoilert,
ich
aber
gespoilt. Wir haben gesagt, das ist bei dem Film eh egal.
es stimmt. Und ist gleich am Anfang auch noch
Ja,
egal, das
also von
stimmt.
daher. Und ich hatte ja schon
Ja.
gesagt, dass sein Bruder bei dem Einsatz stirbt
Ja,
und
gut.
ob jetzt der von Jai Courtney oder von Fritz Weber gespielt wird, ist auch egal.
Ja, das stimmt. Genau, aber ich fand es auch, also auch so, genau, wie du schon gesagt hast, die Einleitung in Afghanistan und das halt dann, ne, hat anschaulich sein Trauma quasi aufgezeigt, was ja natürlich bis zum Ende bei dem Film durchgeschleppt wird, wortwörtlich. Ja, wie gesagt, ich fand's ganz cool. Die Action war flott bei der einen Szene, was, der Verfolgungsjagd mit dem Militärtransporter.
Ja.
Die fand ich einen Tick zu ausufernd am Ende.
Ja.
Weil es da dann extremst in die CGI natürlich Richtung ging, weil sie
Bisschen
da
zu
von
viel,
diesem.
ja, das hätten sie auch ein bisschen anders noch lösen können.
Genau, aber das war so auch der einzige Moment, wo ich dachte, okay, das war jetzt ein bisschen zu drüber von dem
Ja.
CGI und so Einsatz, weil dann das andere war alles völlig okay. Auch der Showdown da, wo auch von Anfang an relativ klar war, dass der Showdown da irgendwo stattfinden
Ja.
wird, wenn man schon vom Hubschrauber aus sagt, und, oh, okay, was ist das denn?
Ja.
So
Yeah.
ungefähr. Ja, dann ist klar, wo die Reise hingeht
Da
irgendwo.
musste ich ein bisschen so an Aliens denken.
Ja, natürlich, klar.
Das, also, ein Innovationspreis gewinnt der Film nicht.
Nein, nein. Ich muss sagen, am Ende hat es mich ein bisschen überrascht, dass der denn quasi noch so vom Scope her weiterging,
Ja.
weil ich dachte, es wäre vielleicht wirklich so ein isolierter Vorfall,
Ja.
mit einem Kometen
Bin
drin
ich
und jetzt irgendwie so.
ehrlich besser gefunden.
Okay.
So war das für mich schon wieder so, ja, jetzt ist er erfolgreich. Oh, komm, wir können ja noch mehr machen, weil
Das stimmt
es gibt,
natürlich.
ne, ist ja so die Welt am Rande des Abgrunds und
Ja.
ich weiß nicht, ob das dann eine gute Idee ist, aber es wird sicherlich kommen, wenn der jetzt so erfolgreich ist, wie ich das mitbekommen habe. Also ich glaube, der wird schon allgemein als unterhaltsamer Actionfilm angenommen und viel geguckt.
Ja, habe ich auch gekriegt,
Genau,
ja.
von daher würde ich mal vermuten, wird sich da eine Fortsetzung fast nicht vermeiden lassen.
Ja. Am Ende war der Militärpart auch so ein bisschen dick aufgetragen, natürlich auch,
Natürlich,
aber
ja. Und
natürlich, klar.
irgendwo fand ich es natürlich auch, auf der einen Seite war die Maschine so stark und dann geht sie so leicht kaputt und so, das war auch ein bisschen,
Das
ne,
war
so,
ja, ne, man muss
ja.
die Schwachstellen rausfinden und dann
Ja, aber
kriegt
das
man
war
das.
natürlich nicht wegen der Schwachstelle alleine, aber auch zum Beispiel, als sie ja mit in diesem gepanzerten Fahrzeug dann sind, da hat die ja auch kaum was getroffen, so ungefähr, bei dieser Flucht. Und das war es halt, ja, es war actionmäßig okay, aber trotzdem ein bisschen doof an der Stelle.
Ja.
Ja.
Das stimmt. Aber wie gesagt, du hast es auch schon erwähnt, es war vom Tempo her, ne, nicht keine Längen drin.
Ja.
Als es erstmal losging, hat es auch nicht aufgehört, also, ne, und es war echt unterhaltsam, fand ich.
Ja.
Also dafür, dass es einfach so ein, ne, Alien Invasion Mann gegen Kampfroboter-Film ist, fand ich das prima umgesetzt.
Absolut. Wie
Also.
gesagt, weil er halt auch nicht in die Tiefe geht, ne? Also es ist jetzt nicht so dieses, oh, jetzt hat jeder seine Probleme und der hat noch das und der hat noch das, sondern es war einfach, ich bin hier, will die Ausbildung machen und jetzt kommt hier die doofe Bohrmaschine. So, ja. Ne, mehr ist es nicht. Und weil das halt oft das Problem an modernen Actionfilmen ist, weil dann hat der Held halt irgendwie dann noch irgendein Vergangenheitsproblem oder irgendeine Familie an der Backe.
Ja, auch, aber es,
ja, aber es wird nicht vertieft und du hast halt am Anfang einfach nur die Szene und das ist auch so, wo ich sag mal, jeder weiß, warum er es macht, so, und jeder denkt sich natürlich auch trotzdem als, ich sage jetzt mal, normal denkender Mensch, warum machst du das? Ich meine, dein Bruder ist tot, ne? Ich meine, kommt er ja auch nicht wieder. Also selbst der Beweggrund ist ja eigentlich ein bisschen Banane, aber es ist egal in dem Zusammenhang. Und es ist halt auch darauf reduziert. Und wie gesagt, du lernst nichts über Familienbande oder Sonstiges kennen. Und es wird auch die Soldaten selber nicht irgendwie ausgebreitet, ja, ich habe zu Hause noch meine Frau mit 5 Kindern oder mein Bruder und das hier und so, sondern ja, hallo, wir müssen das hier durchstehen. Machst deins, ich mach meins und gutes.
Ja, genau. Nee, sehe ich auch so. Also deswegen, das war so reduziert, sozusagen,
ja.
Inhaltlich reduziert, aber trotzdem dick umgesetzt. Vom Budget her, also der sah nicht billig aus.
Nee, auch nicht übermäßig. Nee, genau. Von daher denke ich mal, also wird das ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis gewesen sein hier. Die Darsteller werden jetzt auch nicht so übermäßig bezahlt werden müssen im Vergleich zu anderen. Und von daher war das schon okay. Der Regisseur selber ist auch so ein Hit and Miss so ein bisschen. Ne? Expendables 3. Hat er gemacht, aber was zum Beispiel halt einer seiner früheren Filme, die wir, glaube ich, beide mögen, ist Red Hill.
Auf jeden Fall.
Der ja auch schon einfach gezeigt hat, dass er es kann, wenn es alles ein bisschen reduzierter ist und ein bisschen aufs Wesentliche zusammengestampft ist. Und so War Machine war so in anderer Film, aber eben auch reduziert aufs Notwendigste. Und diese Hitman's Wife oder Bodyguard Wife Geschichte.
Ja, die war ja so klamaukig.
Ja, die habe ich auch gar nicht gesehen. Und ich glaube.
Ich glaube, den einen habe ich geguckt, den ersten.
Ja, so, und The Man from Toronto hat er noch, habe ich aber auch mit Kevin Hart und Woody Harrelson und ist, glaube ich, auch eher so die humorvolle Variante. Ja. Das ist sowieso nicht so unseres. Dann lieber sowas wie War Machine.
Genau. Deswegen, da war ich ganz zufrieden.
Ja.
Ja.
Aber wie gesagt, ich wollte sagen, ja, ist zwar gut anzugucken, aber als lange Podcast-Besprechung mit in die Tiefe gehen, ist, glaube ich, hier bei dem Film schwierig. Ja. Das Wichtigste haben wir angesprochen. Selbst sowas wie Score oder ist völlig uninteressant. Der plätschert dahin, der ist nicht aufdringlich, der ist jetzt nicht, ja, bemerkenswert, aber so, aber er ist, wie gesagt, du merkst ihn kaum, aber deswegen muss er auch ganz ordentlich gewesen sein, zum Film passend, weil ich könnte nicht beschreiben.
Nee, ich auch nicht, genau. Aber es hat ordentlich gerumst drumrum.
Genau, Soundkulisse war gut, Optik war gut, wie gesagt, bisschen viel CGI, aber noch im Rahmen für so einen Film. Und hätte ich auch tatsächlich, was die Qualität der War Machine betrifft, hätte ich mir ein bisschen besser gewünscht. So in manche Einstellungen war es schon ein bisschen sehr, ja, einfach gehalten, sagen wir mal so.
Ja. Es war auch irgendwie ein einfaches Ding so. Es war so ein klobiges.
Ja, das schon, ne? Aber trotzdem, in manchen Szenen wirkte es schon sehr wuchtig und auch gut integriert in die Umgebung. Und in manchen Szenen hast du halt so richtig irgendwie gesehen, okay, das ist jetzt so reingeklatscht irgendwo. Und das war ein bisschen schade, wenn sie da noch ein paar Euro oder Dollar in die Hand genommen hätten, um das ein bisschen besser integrieren zu können in die Umgebung und so, wäre das noch ein bisschen bedrohlicher gewesen, sag ich mal.
Ja, das stimmt. Ja, mir geht die Idee aus, was ich noch sagen könnte. Ja,
musst du auch nicht. Wir können einfach zur Wertung kommen.
Okay, dann machen wir das. Soll ich anfangen?
Gerne.
Ich würde eine knappe 7 von 10 geben.
Ich bin bei der guten 6, ich komme von der anderen Ecke.
Okay.
Aber ich habe auch kurz überlegt, aber für eine 7 war es mir dann, wie gesagt, mit den CGIs und so. Wenn da noch ein bisschen was gewesen wäre, hätte ich gesagt, hey, 7 passt voll. Aber so war es nicht ganz perfekt.
Okay. Ja, Aber wie du selbst sagst, wir sind sehr nah dran
Ja.
und waren beide zufriedenstellend und
Absolut.
behalten.
Ich war wirklich positiv überrascht. Also ich habe mir gar nichts erwartet. Eigentlich eher eher Rotze als irgendwie. Und ja, ist halt, ich meine, es ist Netflix, es ist so ein
Ja, ich
so,
weiß, was du
ne,
meinst.
so 0815-Actioner. Da kannst du dir eigentlich nichts erwarten in dem Sinne. Und eigentlich ist ja auch diese Zeit der normalen Actionfilme, so 80er, 90er, ja vorbei. Und von daher war das tatsächlich so eine wohltuende Überraschung. Am Anfang dachte ich auch schon so mit dem ganzen Afghanistan und dann diese Ausbildung, dachte ich auch, okay, wo soll denn das hinführen, ob das was werden kann? Das wirkte, aber es war okay, ne? Also es war jetzt auch nicht so, dass ich sage, oh, das ist so schlecht, ich muss jetzt abschalten oder so, sondern
Ja.
du bliebst ja trotzdem dabei. Und es hatte auch tatsächlich so genau die richtige Länge, so dass du zwar schon so knapp davor warst zu denken, okay, jetzt könnte mal was losgehen. Und aber dann ging es auch tatsächlich los. Und das haben sie vom Timing her, muss ich sagen, wirklich ganz gut gemacht.
Ja, fand ich auch. Definitiv.
Ja, so viel
Okay.
dazu.
Ja, sehr schön. Dann
Mal
würde ich
kurz und
sagen,
knapp.
genau, kurz und knapp, kurz und bündig, einfache Kost.
Ja, also wer Interesse hat, Netflix, War Machine.
Netflix, genau. Es gibt wesentlich Schlimmeres da draußen, was man sich
Ja.
angucken kann. Ja. Alles klar. Dann vielen Dank. Mir hat es Spaß gemacht. Ich
Auf
hoffe,
jeden
dir
Fall
auch.
mir auch, natürlich.
Sehr schön. Dann beenden wir diese Ausgabe und hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder dabei. Bis dahin.
Auch von mir, bis dahin und tschüss.